Willkommen zur heutigen Tiefenanalyse. Stell dir vor, du hältst die Bibel in den Händen, aber, und das ist jetzt wichtig, betrachte sie mal für einen Moment nicht als so ein statisches chronologisches Buch.
Ja, genau. Nicht dieses typische, ich fange auf Seite 1 an und acker mich bis zum Ende durch.
Richtig, genau das meine ich. Stell dir stattdessen vor, wir hacken heute sozusagen das antike Internet. Wir sprechen hier nämlich von einem gewaltigen, über Jahrhunderte gewachsenen Netzwerk voller versteckter Hyperlinks.
Ja, ein sehr treffendes Bild, ja.
Du liest einen Satz, klickst quasi unsichtbar auf einen Link und zack, wirst du hunderte Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Und genau in diesem Moment, durch diese Verbindung, eröffnet sich dir eine völlig neue Bedeutungsebene.
Und genau das macht diese Texte ja so unfassbar faszinierend. Also die Autoren haben da nicht einfach nur isolierte Geschichten aufgeschrieben. Die haben ein richtig komplexes, in sich verwobenes literarisches Netz gesponnen.
Absolut. Und unsere Mission heute ist es, dieses Netz für dich da draußen sichtbar zu machen. Wir schauen uns an, wie biblische Autoren ihre eigenen früheren Texte nutzen. Unsere Quelle dafür ist eine Vorlesung von Dr. Matthew S. Harmon, die uns von biblicallearning.org bereitgestellt wurde.
Genau, und er nennt das Ganze die skripturale Exegese der Schrift.
Okay, aber lass uns den akademischen Jargon direkt mal ablegen, oder?
Ja, besser ist das. Im Grunde geht es einfach darum, dass spätere Autoren die früheren nicht einfach blind kopieren. Sie lesen die alten Texte, interpretieren sie aktiv und wenden sie auf ihre völlig neue Gegenwart an.
Und wenn du dieses Prinzip einmal durchschaust, ich verspreche dir, das ändert radikal, wie du diese Texte liest. Du siehst plötzlich Verbindungen, wo vorher nur lose Sätze standen. Also lass uns das direkt an Beispielen festmachen. Wie sieht so ein 2000 Jahre alter Hyperlink in der Praxis aus?
Wir haben da in unseren Notizen diesen Text aus dem 1. Petrusbrief. Dort steht, dass schon die alten Propheten ihre eigenen früheren Offenbarungen sorgfältig erforschten.
Ach krass, die haben also quasi selbst schon in den Archiven gegraben, um zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Absolut. Das zieht sich wirklich durch die gesamte biblische Literatur, angefangen im Alten Testament selbst. Schauen wir uns mal Jesaja 6 an.
Oh ja, das ist diese berühmte gewaltige Thronsaalvision, oder?
Richtig. Jesaja bekommt dort von Gott den Auftrag, zu seinem Volk zu gehen, und die Botschaft lautet da: Hört unaufhörlich, aber versteht nicht. Seht unaufhörlich, aber erkennt nicht.
Und wenn du das jetzt einfach so ohne den Kontext liest, klingt das einfach nach einem ziemlich harten Urteil aus dem Nichts.
Genau, aber das ist es eben nicht. Das ist ein Klick auf einen alten Link.
Ah, okay. Wo führt der Link hin?
Jesaja nutzt hier fast wortwörtlich das Vokabular aus dem 5. Buch Mose, also dem Deuteronomium. Dort in Kapitel 29 steht Mose vor der Vorgängergeneration der Israeliten und sagt: Der Herr hat euch bis heute noch kein Herz gegeben, um zu verstehen, oder Augen, um zu sehen, oder Ohren, um zu hören.
Moment mal, also Jesaja sagt im Grunde zu den Leuten in seiner Zeit: Hey, ihr seid exakt wie eure sturen Vorfahren damals in der Wüste bei Mose.
Exakt, das sagt er. Das ist das Warum hinter diesem Zitat. Jesaja saugt sich diese harten Worte ja nicht aus den Fingern.
Er nimmt also die Autorität von Mose und, naja, legt sie über seine eigene Situation.
Ganz genau. Er zeigt ein historisches Muster auf. Er sagt quasi, die Geschichte wiederholt sich gerade. Und durch diesen Rückgriff verleiht er seiner eigenen prophetischen Botschaft ein massives Gewicht.
Okay, das leuchtet total ein. Und im Neuen Testament wird diese Technik dann ja auf die absolute Spitze getrieben, oder? Wir haben da dieses Beispiel von Paulus in Römer 10.
Ja, ein sehr starkes Beispiel. Paulus schreibt dort: Wer wird in den Himmel steigen? Und dann fügt er sofort hinzu: Das heißt, um Christus herabzuholen.
Und auch das ist wieder ein direkter Griff ins 5. Buch Mose, richtig? Kapitel 30, glaube ich. Da geht es darum, dass das Gesetz Gottes nicht unerreichbar im Himmel ist. Ich muss bei diesem ganzen Vorgang sofort an Hip-Hop-Sampling denken.
An Hip-Hop-Sampling? Okay, da musst du mich mal kurz abholen. Wie passt das zusammen?
Naja, denk mal an einen Künstler, der einen alten, ikonischen Beat nimmt. Jeder Hörer kennt das Original, richtig?
Mhm, ja.
Aber dann legt der Rapper völlig neue Vocals darüber, zerschneidet den Beat vielleicht so ein bisschen und setzt ihn in einen neuen musikalischen Kontext. Das Original schwingt immer noch mit, aber es hat jetzt eine ganz neue Aussage bekommen. Ist es bei Paulus nicht genau das Gleiche? Er samplet quasi Mose.
Ah, okay. Ja, das ist nah dran, aber mit einem gewaltigen Unterschied, der hier echt entscheidend ist.
Okay, was fehlt?
Im Hip-Hop ist das Sampling ja oft eine Hommage, weißt du? Ein Spiel mit der Nostalgie oder einfach das Ausleihen einer guten Melodie, weil sie cool klingt.
Stimmt.
Bei Paulus geht es aber viel tiefer. Er betreibt ein echtes, exegetisches Resultat. Er drückt nicht nur einfach Copy und Paste und er macht auch keine bloße Hommage. Er behauptet nämlich, das, was Mose damals geschrieben hat, findet sein eigentliches, endgültiges Ziel erst jetzt in Christus.
Oha! Okay, erklär mir mal die Mechanik dahinter. Wie genau baut Paulus diesen alten Text um?
Also, Mose sagt im Deuteronomium zu Israel, das Gebot, das ich dir heute gebe, ist nicht zu schwer für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, sodass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel und holt es uns?
Er meinte damit das Gesetz, also die Tora. Richtig, so nach dem Motto, es ist machbar, es ist da.
Genau. Und Paulus nimmt nun exakt diesen Satz, aber er setzt eine massive theologische Linse davor. Er ersetzt das Gesetz durch Christus.
Wow. Er sagt also,
wer wird in den Himmel steigen? Das heißt, um Christus herabzuholen.
Richtig. Paulus argumentiert, dass die Tora selbst immer schon auf Jesus hingedeutet hat. Die Verfügbarkeit von Gottes Wort, von der Mose damals sprach, ist für Paulus jetzt die Verfügbarkeit von Jesus Christus.
Er nimmt das alte Vokabular, bricht es quasi auf und gießt eine völlig neue theologische Realität hinein.
Das ist faszinierend, weil er den Text quasi rückwirkend neu interpretiert. Aber lass uns mal ganz ehrlich sein. Du, der uns gerade auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen zuhört, stellst dir jetzt wahrscheinlich genau diese eine Frage.
Und die wäre?
Warum betrifft mich das überhaupt? Ich meine, wir reden hier über extrem komplexe literarische Querverweise. Was ändert das ganz praktisch daran, wie man sein Leben führt oder wie man die Bibel überhaupt liest?
Also ich würde sagen, es ändert alles, weil es das vielleicht größte praktische Problem löst, das Menschen beim Bibellesen haben. Nennen wir es mal das Levitikus-Problem.
Oh Gott, ja, das kenne ich. Das klassische Neujahrsvorsatzphänomen.
Genau das.
Du bist hochmotiviert, du willst die Bibel in einem Jahr lesen. Genesis ist spannend, Exodus hat viel Action. Und dann, bam, prallst du mit voller Wucht gegen das dritte Buch Mose, das Levitikus.
Ja, und plötzlich liest du seitenweise detaillierte Anweisungen, wie man das Blut einer Taube an einen Altar spritzt.
Oder was man tun muss, wenn Schimmel im Haus ist. Und jeder moderne Leser denkt sich sofort, gut, ich schätze, das mit dem Taubenopfer kann ich heute überspringen. Aber die wirklich spannende Frage ist doch, warum eigentlich? Mit welchem Recht sortieren wir das einfach aus? Es steht doch alles im selben Buch.
Exakt. Und genau hier kommt die Art und Weise, wie die Bibel ihre eigenen Texte nutzt, ins Spiel. Das Neue Testament zeigt uns nämlich buchstäblich, wie wir das Alte Testament lesen sollen.
Es funktioniert also wie eine Art eingebauter Filter.
Perfekt gesagt, ja. Du musst nicht raten, was noch gilt und was nicht. Die neutestamentlichen Autoren haben diese theologische Schwerstadtarbeit bereits für dich geleistet. Sie erklären, dass das gesamte Opfersystem in Jesus seine Erfüllung gefunden hat. Die Rituale sind vorbei.
Okay, aber und hier wird das Levitikus-Problem ja erst richtig gelöst. Sie zeigen dir auch, was aus diesem Buch beständig bleibt, oder?
Genau, vorhin hast du ja den ersten Petrusbrief erwähnt. In Kapitel 1 zitiert Petrus direkt aus diesem scheinbar trockenen dritten Buch Mose, nämlich aus Kapitel 11. Er zitiert, seid heilig, denn ich bin heilig.
Ah, er überspringt also die ganzen Speisegebote und rituellen Waschungen völlig?
Richtig, aber er greift sich den absoluten Kern der göttlichen Identität heraus. Gottes Charakter, seine Heiligkeit, die hat sich nicht geändert. Die Art und Weise, wie spätere biblische Autoren die Älteren zitieren, zeigt dir also messerscharf auf. Die moralische Natur Gottes bleibt eine ewige Konstante.
Aber die kultischen Gesetze der Antike waren nur Wegweiser dorthin. Du musst dir die Regeln also nicht selbst zusammenreimen. Du schaust einfach, wie die Apostel das Alte Testament angewendet haben.
Genau so ist es.
Das ist einerseits echt eine riesige Erleichterung. Andererseits, und da drängt sich mir sofort ein Verdacht auf, wenn das so ein elegantes, in sich geschlossenes System ist, eine Art eingewobene Gebrauchsanweisung.
Ja.
Warum streiten sich dann hochgebildete Wissenschaftler ununterbrochen darüber, was diese Texte bedeuten? Wenn das antike Internet so gut verlinkt ist, warum landen wir beim Klicken so oft auf einem Error 404?
Naja, weil das Erkennen dieser Links alles andere als trivial ist. Da gibt es massive Hürden. Die erste und oft unausgesprochene Hürde sind unsere eigenen hermeneutischen Grundannahmen.
Hermeneutik, also die Theorie, wie man Texte auslegt. Erklär das mal genauer. Wie spielt das da rein?
Also, stell dir vor, du gehst an einen biblischen Text, der ein Wunder oder ein direktes Eingreifen Gottes beschreibt. Wenn deine unverrückbare philosophische Grundannahme ist, dass es gar keine übernatürlichen Phänomene geben kann, dass das Universum ein rein geschlossenes, natürliches System ist,
dann werde ich das logischerweise ganz anders lesen.
Genau, dann wirst du jeden Hyperlink in der Bibel völlig anders einordnen. Wenn ein Prophet im Alten Testament etwas vorhersagt und ein neutestamentlicher Autor sagt, hier hat sich das erfüllt, dann wirst du als rein naturalistischer Leser sagen müssen, der spätere Autor hat den älteren Text einfach clever umgedeutet, um es passend zu machen.
Ja, macht Sinn. Er hat es sich quasi passend gebogen.
Genau. Wenn du aber die Prämisse zulässt, dass ein Gott existiert, der durch die Geschichte hindurch spricht, dann liest du denselben Hyperlink als eine vom göttlichen Autor geplante Erfüllung. Deine hermeneutische Brille entscheidet also, was du auf der Seite überhaupt sehen darfst.
Wow, okay. Das heißt, der Streit beginnt oft schon, bevor überhaupt das erste Wort gelesen wurde.
Absolut.
Aber selbst wenn zwei Wissenschaftler dieselbe Brille tragen, haben wir doch immer noch knallharte historische Probleme, oder? Ich denke da zum Beispiel an das Problem der Datierung.
Oh ja, das klassische Henne-Ei-Problem der antiken Literatur. Ein Paradebeispiel dafür ist das Prophetenbuch Joel. Gelehrte streiten seit Ewigkeiten darüber, wann genau das eigentlich geschrieben wurde.
Da gehen die Meinungen echt weit auseinander, oder?
Total. Die einen sagen, es entstand lange vor dem babylonischen Exil. Andere argumentieren leidenschaftlich, es sei viel später, also erst nach der Rückkehr aus dem Exil verfasst worden.
Und warum ist das für unsere Hyperlinks jetzt ein Problem?
Weil Joel Formulierungen benutzt, die fast identisch beim Propheten Jesaja auftauchen. Wenn wir jetzt nicht wissen, wer von beiden zuerst geschrieben hat, wie willst du dann entscheiden, wer hier wen zitiert?
Ah, verstehe. Interpretiert Joel Jesaja oder baut Jesaja auf Joel auf?
Genau. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, dreht sich die theologische Flussrichtung komplett um.
Das ist ja verrückt. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, kommt noch die verdammte Sprachbarriere dazu. Wir dürfen nicht vergessen, das Alte Testament ist größtenteils Hebräisch, das Neue Testament Griechisch. Und die neutestamentlichen Autoren haben ja oft nicht mal aus dem hebräischen Original zitiert, oder?
Richtig, sie zitierten oft aus einer griechischen Übersetzung, der berühmten Septuaginta.
Und das führt, wie ich in den Quellen gesehen habe, zu enormen Komplikationen, weil diese Septuaginta ja kein einheitliches Werkzeug war. Die wurde nicht von einem einzigen Übersetzerkomitee mit klaren Regeln erstellt, oder?
Überhaupt nicht.
Genau. Lass uns das mal für die Zuhörer veranschaulichen. Stell dir vor, du hast eine Sammlung antiker Dokumente. Einige dieser Bücher wurden in ein Griechisch übersetzt, das extrem starr, wörtlich und fast schon wie ein trockener juristischer Vertrag klingt.
Mhm.
Andere Bücher in derselben Sammlung wurden aber von völlig anderen Leuten übersetzt, die sehr frei, poetisch und interpretationsfreudig vorgegangen sind. Also eher wie ein moderner Roman, der den Sinn, aber nicht die exakten Worte einfängt.
Und jetzt stell dir vor, du bist der Apostel Paulus. Du schreibst einen Brief und zitierst aus dem Alten Testament. Aber du zitierst eben aus dieser völlig ungleichmäßigen griechischen Übersetzung.
Exakt. Und da stehe ich als moderner Leser vor einem Riesenproblem. Wenn das Zitat von Paulus im Neuen Testament plötzlich theologisch so ein bisschen anders klingt als das hebräische Original, hat Paulus das dann absichtlich verändert, um seine theologische Linse darüber zu legen? Oder
hat er einfach nur aus der poetischen, freien griechischen Übersetzung zitiert, die er gerade zur Hand hatte, ohne selbst den Sinn ändern zu wollen.
Ja, das ist doch der Moment, an dem Forscher einfach verzweifeln müssen.
Das tun sie auch oft genug. Und dann gibt es noch eine vierte Hürde, die wirklich fast schon tragikomisch ist. Die Textkritik. Über Jahrhunderte wurden diese Texte ja per Hand von Schreibern kopiert. Und Schreiber waren eben auch nur Menschen, oft mit sehr, sehr guten Absichten.
Oh, ich liebe dieses Beispiel aus der Vorlesung. Erklär uns mal, wie ein, in Anführungsstrichen, hilfsbereiter Mönch die Theologie ruinieren kann.
Okay, also stell dir vor, ein neutestamentlicher Autor zitiert einen Psalm aus dem Alten Testament. Aber er lässt ganz bewusst ein bestimmtes Wort weg. Sagen wir mal, im Psalm steht, Gott herrscht in Jerusalem. Und der neutestamentliche Autor zitiert nur, Gott herrscht.
Okay, warum macht er das?
Weil er theologisch betonen will, dass Gottes Herrschaft jetzt nicht mehr an einen physischen Ort, also an Jerusalem, gebunden ist, sondern universell gilt. Das Weglassen des Wortes ist seine theologische Botschaft.
Der Stelle.
Und dann kommt der Schreiber ins Spiel.
Genau.
Ein Jahrhundert später sitzt ein Schreiber in irgendeinem Kloster, kopiert diesen neutestamentlichen Brief, sieht das Zitat und denkt sich, oh nein, der Autor hat sich vertan. Da fehlt das Wort in Jerusalem. Er hat den Psalm falsch zitiert.
Oh nein.
Und aus reiner Hilfsbereitschaft fügt er das Wort wieder ein, um das Zitat zu glätten und wieder mit dem alttestamentlichen Original in Einklang zu bringen.
Und zack, die absichtliche theologische Pointe des Autors ist für immer ausradiert, weil der Schreiber dachte, er tut ihm einen Gefallen. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn ich mir diesen ganzen Wust an Hürden anschaue, Übersetzungschaos, Datierungsprobleme, hilfsbereite Abschreiber, dann frage ich mich ernsthaft, wie bringt die Wissenschaft da überhaupt noch Ordnung rein?
Es ist nicht einfach, aber in den Quellen werden da verschiedene Werkzeuge genannt. Eins davon ist der Wechsel von einer getrennten zu einer verbundenen Sichtweise.
Okay, erklär mal.
Das ist vielleicht der wichtigste Paradigmenwechsel der letzten Jahrzehnte. In der akademischen Theologie gab es extrem lange eine strikte Trennung. Da saßen die Alttestamentler an der Universität in dem einen Gebäude und erforschten akribisch, wie die hebräischen Propheten sich gegenseitig zitierten. Und in einem ganz anderen Gebäude saßen die Neutestamentler und untersuchten die griechischen Texte.
Die haben wahrscheinlich kaum miteinander geredet, oder? Ein klassisches Silo-Denken.
Völlig. Aber der verbundene Ansatz durchbricht das jetzt. Er sagt, Leute, das ist alles ein und dasselbe literarische Phänomen. Die neutestamentlichen Autoren haben sich ihre Technik des Zitierens und Umdeutens ja nicht plötzlich neu ausgedacht. Sie stehen in einer jahrhundertealten Tradition.
Sie tun also exakt das, was die alttestamentlichen Autoren schon die ganze Zeit getan haben.
Genau. Wenn du Paulus verstehen willst, musst du schauen, wie Jesaja gearbeitet hat. Es ist ein ununterbrochener literarischer Strom.
Wenn man das einmal so verstanden hat, macht das total Sinn. Es gibt aber noch ein anderes Werkzeug, das in den Quellen erwähnt wird, und das hat diesen fantastischen, völlig unzugänglichen Namen, prosopologische Exegese.
Ja, ein wunderbares Wort.
Das klingt ehrlich gesagt wie eine seltene Zahnkrankheit, aber es ist eine unglaublich faszinierende Technik. Lass uns das mal aufbrechen. Was genau bedeutet das?
Also das Wort kommt vom griechischen prosopon, was wörtlich Gesicht bedeutet. Bei der prosopologischen Exegese wird das Gesicht, also die Identität des Sprechers in einem Text, quasi ausgetauscht.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Ein klassisches Beispiel dafür finden wir im Hebräerbrief. Der Autor dort zitiert intensiv aus den alten Psalmen. Wenn du diese Psalmen im ursprünglichen alttestamentlichen Kontext liest, ist völlig klar, wer da spricht. Es ist der menschliche König Israels, auf David, der zu Gott ruft, über seine Feinde klagt oder seine Herrschaft beschreibt.
Okay, das ist der Ausgangstext.
Genau. Aber der Autor des Hebräerbriefs macht etwas Erstaunliches. Er nimmt genau diese Worte, reißt sie aus dem Mund des menschlichen Königs und legt sie direkt in den Mund von Jesus Christus. Er behauptet, dass in diesen alten Texten eigentlich der Sohn Gottes spricht.
Moment mal, aber warum macht er das? Das klingt für einen modernen Leser doch so, als würde man einem Text einfach Gewalt antun. Man kann doch nicht einfach im Nachhinein den Sprecher austauschen?
Für uns klingt das so, ja. Aber für die damaligen Autoren war das keine Gewalt, sondern die tiefste Wahrheit des Textes. Sie argumentierten über Typologie. David war der gesalbte König Israels. Er war ein Prototyp.
Okay.
Aber Jesus ist der finale, ultimative gesalbte König, der Messias. Deshalb, so die Logik, sind Davids extremste Leiden und seine höchsten Triumphe, von denen er in den Psalmen singt, eigentlich prophetische Blaupausen. Sie passen in ihrer vollen Tiefe gar nicht auf David, sondern nur auf Jesus.
Ah!
Die prosopologische Exegese löst also für die frühen Christen ein riesiges Problem. Wie wird das alte jüdische Gesangbuch zu einem Buch über Jesus?
Genau.
Indem man das Gesicht austauscht, weil man glaubt, der göttliche Autor habe immer schon den Messias im Sinn gehabt.
Das ist wirklich eine brillante Erklärung. Man muss diese Denkweise der Antike einfach zulassen, um diese Links zu verstehen. Das führt uns direkt zu der nächsten Frage. Wie verlässlich können wir diese Querverweise heute überhaupt erkennen? Es wird in unseren Quellen so ein Spektrum der Beeinflussung beschrieben.
Richtig, stell dir da am besten eine Skala vor. Ganz links auf der sicheren Seite hast du das klare, direkte Zitat. Da steht dann explizit, wie im Propheten geschrieben steht. Und dann folgt der Satz. Da gibt es gar keinen Zweifel, der Hyperlink ist offensichtlich.
Ein leuchtend blauer Link sozusagen.
Genau. Gehst du auf der Skala aber etwas weiter nach rechts, kommst du zur Anspielung, der sogenannten Allusion. Der Autor nennt keine Quelle, aber er benutzt eine so markante, spezifische Wortkombination, dass jeder, der seine Bibel kennt, sofort weiß, welcher alte Text gemeint ist.
Und je weiter wir auf dieser Skala nach rechts gehen, desto schwächer wird das Signal, oder?
Ja, exakt. Dann kommen wir zum Echo. Ein Echo könnte nur noch ein einzelnes, ungewöhnliches Wort oder eine extrem knappe Phrase sein, die leise mitschwingt. Und ganz rechts außen auf der Skala haben wir dann die rein thematische Ähnlichkeit. Sie sprechen zwar über dasselbe Konzept, nutzen aber völlig andere Vokabeln.
Und genau hier, bei den Echos und den thematischen Ähnlichkeiten, da muss ich jetzt mal skeptisch einhaken.
Ich ahne, was kommt.
Wenn wir an einem Punkt ankommen, an dem nur noch ein einziges Wort identisch ist oder die Atmosphäre irgendwie ähnlich wirkt, sehen Forscher da nicht manchmal Muster in den Wolken, die gar nicht existieren? Wo ist da noch die Grenze zwischen ernsthafter wissenschaftlicher Analyse und purer assoziativer Fantasie?
Das ist eine ständige, sehr hitzige Debatte unter Theologen und es ist echt ein Drahtseilakt. Die Quellen fassen das unter der Frage zusammen, ob das Erkennen von Anspielungen eine Kunst oder eine Wissenschaft ist. Einige Wissenschaftler sind extrem rigide, die sagen, wenn wir nicht mindestens 5 identische griechische Wörter in exakt derselben Reihenfolge haben, dann existiert kein Link. Ende der Diskussion.
Das ist dann der rein wissenschaftliche, statistische Ansatz. Das klingt sicher, schließt aber wahrscheinlich absichtliche, sehr subtile Anspielungen völlig aus.
Genau das ist das Problem. Auf der anderen Seite gibt es Forscher, die so kreativ sind, dass sie wirklich hinter jedem Busch einen Propheten versteckt sehen. Der Konsens in der Vorlesung ist, es braucht beides. Du brauchst überprüfbare, harte Kriterien, um nicht völlig abzuheben. Aber du brauchst eben auch die Kunst.
Und was genau ist diese Kunst?
Diese Kunst ist im Grunde nichts anderes als Intuition. Eine Intuition, die nur entsteht, wenn du dich jahrelang so tief in die Sprache und die Denkwelt der Antike eingräbst, dass du förmlich spürst, wenn ein Text mit der Frequenz eines älteren Textes mitschwingt. Du lernst die Sprache der Autoren quasi fließend zu sprechen.
Okay, und das ist jetzt der Punkt, an dem du, der uns gerade zuhört, vielleicht denkst, toll, ich habe aber leider keine 10 Jahre Zeit, um mal eben fließend Altgriechisch und Hebräisch zu lernen. Muss ich das jetzt alles den Professoren überlassen? Was bedeutet das für deinen ganz normalen Alltag?
Und die gute Nachricht ist, nein, das musst du nicht. Du kannst dieses verborgene Netzwerk auch ganz ohne Theologiestudium entdecken.
Lass uns also mal in den praktischen Werkzeugkasten schauen. Was kannst du heute noch tun?
Der einfachste und absolut beste Startpunkt sind diese kleinen, unscheinbaren Zahlen und Buchstaben am Rand oder in der Fußnote deiner ganz normalen Bibel, die Querverweise.
Stimmt. Wir neigen dazu, die völlig zu ignorieren, weil sie den Lesefluss stören.
Aber genau das ist dein direkter Zugang zum antiken Internet.
Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, oder?
Ja, eine kleine Warnung ist da schon angebracht. Die Herausgeber moderner Bibeln packen da manchmal echt alles rein. Du musst lernen zu unterscheiden. Manchmal führt dich der Querverweis nur zu einem anderen Text, der zufällig dasselbe Thema behandelt. Zum Beispiel 2 verschiedene Texte, die sich mit Großzügigkeit befassen. Das ist kein Hyperlink, das ist nur ein verwandtes Thema.
Aber sehr oft führt dich der Verweis exakt zu dem Spendertext, den der Autor gerade samplet, richtig?
Genau. Und wenn du diesen alten Text dann liest, geht plötzlich das Licht an.
Und wenn du es dir noch leichter machen willst, gibt es fantastische moderne Ressourcen. In den Notizen wird speziell das Connecting Scripture New Testament erwähnt. Das ist eine englischsprachige Ausgabe basierend auf der CSB-Übersetzung. Das Geniale daran ist, die theologische Schwerstarbeit wurde da schon für dich erledigt. Und zwar infame.
Das ist wirklich extrem hilfreich. Direkte Zitate sind im Text blau hervorgehoben. Wenn es eine subtilere Anspielung ist, ist sie grün markiert. Du liest also einen neutestamentlichen Brief und siehst sofort auf einen Blick, wo der Autor auf das alte Netzwerk zugreift.
Es gibt da sogar Indizes. Wenn du im Alten Testament feststeckst, kannst du einfach nachschauen, hey, wird dieses seltsame Kapitel eigentlich später von Jesus oder Paulus mal zitiert? Das verändert die Art, wie du diese Texte wahrnimmst, echt enorm.
Und das führt zu einem finalen, sehr praktischen Rat für jeden Leser. Du musst lernen, sowohl tief als auch weit zu lesen.
Erklär das mal kurz. Lupe und Weitwinkel.
Genau. Tieflesen bedeutet, die Bremse reinzuhauen. Wir sind heute ja alle trainiert, Texte zu überfliegen, um schnell an die Kerninformation zu kommen. Aber wenn du nicht auf die kleinen, ungewöhnlichen Wörter, auf stolpernde Phrasen oder seltsame Bilder achtest, dann verpasst du den Link. Der Autor ruft quasi aus der Vergangenheit: Werd langsamer. Erinnerst du dich an diese Formulierung aus der Wüste? Das ist die Lupe.
Und der Weitwinkel?
Weitlesen bedeutet, dass du nicht bei jedem Komma stehen bleiben darfst, sonst verlierst du den großen Handlungsbogen. Du musst ganze Bücher am Stück lesen, um ein Gefühl für die übergreifende theologische Story zu bekommen. Nur wenn du die große Geschichte kennst, kannst du erkennen, wann ein Autor eine kleine Szene daraus samplet.
Es ist also ein ständiges Wechselspiel zwischen Mikroskop und Teleskop.
Exakt. Lupe und Weitwinkel. Ich liebe das.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Reise durch dieses literarische Netz angekommen. Wir haben gesehen, wie biblische Autoren nicht einfach nur schrieben, sondern wie sie zu den radikalsten Interpreten ihrer eigenen Tradition wurden. Sie haben gesampelt, sie haben alte Gesichter durch neue ersetzt und sie haben Texte völlig neu ausgerichtet.
Ja, es ist eben kein totes, statisches Buch, es ist ein dynamisches, atmendes Gewebe.
Und hier ist ein letzter, provokanter Gedanke für dich, den du heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Was wäre, wenn die Tatsache, dass die Bibel ununterbrochen auf sich selbst verweist, nicht nur ein cleverer literarischer Trick ist?
Das ist ein starker Gedanke. Was, wenn genau diese Struktur uns etwas Fundamentales darüber sagt, wie Wahrheit überhaupt funktioniert?
Exakt. Es suggeriert nämlich, dass Wahrheit nicht einfach als fertiger Monolog so im luftleeren Raum vom Himmel fällt. Wahrheit ist ein lebendiges, sich über Jahrhunderte erstreckendes Gespräch. Propheten, Könige und Apostel ringen mit den alten Texten, sie wenden sie auf neue Krisen an und so weben sie die Geschichte immer weiter.
Ein endloses Gespräch.
Und das Beste daran, indem du heute beim Lesen anfängst, diese Links zu entdecken, bist du nicht länger nur ein passiver Konsument. Der Text lädt dich förmlich ein, der nächste Teilnehmer in genau diesem epischen Gespräch zu sein. Das antike Internet ist noch immer online. Der nächste Hyperlink wartet nur darauf, von dir angeklickt zu werden. Bleib neugierig. Wir hören uns beim nächsten Mal.